Marke und Robe.
Herzlich willkommen, schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer und wann auch immer ihr uns wieder zuhört. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts Marke und Robe. Ich begrüße ganz als erstes mal wieder ganz herzlich den Kriminalpolizisten, Direktkandidaten in Magdeburg für die FDP im Wahlkreis 11 und mein Lieblingsmitpodcaster Peter Alexander Meissner. Hallo Alex, guten Tag.
Ja, hallo Thomas. Unsere Robe ist natürlich auch wieder dabei und wir haben einen ganz besonderen Gast auch mit bei uns, unseren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, den Markus Faber.
Vielleicht kurz zur Vorstellung von Markus. Markus ist Bundestagsabgeordneter, also ein echter Vollblutpolitiker, mal wieder in unserer Runde, ist Bundestagsabgeordneter im aktuellen Bundestag. Gleichzeitig führt er die Landesliste der FDP in Sachsen-Anhalt für die kommende Bundestagswahl an. Markus ist auch Kreisvorsitzender der FDP im Altmarkkreis und noch vieles andere mehr. Stell dich mal kurz vor, Markus.
Ja, was ich vergessen habe. Da korrigiere ich schon mal, im Altmarkkreis, das wäre nämlich der Altmarkkreis Salzwil, bin ich nicht Vorsitzender.
Ach, sorry.
Sondern in dem anderen Landkreis in der Altmark, dem Landkreis Stendal. Das mache ich seit 14 Jahren. Ja, ansonsten stimmt, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren Bundestagsabgeordneter, seit 20 Jahren in der Politik, davor halt als Hobby. Das heißt, Kreisvorsitzender, irgendwie 11 Jahre Stadtrat, jetzt auch im Kreistag. Was man halt so tut, war auch, bin jetzt zusammen mit Lydia Höskens leite ich gerade den Landesverband der FDP Sachsen-Anhalt, war davor auch lange stellvertretender Landesvorsitzender. Bin Ehrenvorsitzender der Jungen Liberalen, weil ich nämlich auch da lange mitgewirkt habe und mache in meiner Freizeit noch so ein, zwei andere Sachen. Zum Beispiel bin ich Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Also habe so mein Tun. Und klar, genau, habe auch in Potsdam, Berlin und Sydney Politikwissenschaften studiert und habe mich da in meinen Abschlussarbeiten, Diplom und Doktorarbeit vor allem mit direkter Demokratie beschäftigt. Das heißt so Bürgerentscheide, Volksbegehren und sowas. Im Ländervergleich, und da ging es mir vor allem um die Bundesländer, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Mhm. Genau, also und das Portfolio.
Und kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal Langeweile gehabt hast?
Ja, Langeweile kann man immer so definieren. Also mir wird jetzt auch nicht langweilig, wenn ich mal was anderes mache, was ich gerade nicht gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin mal ein Glas Wein trinke, ist mir auch nicht langweilig. Aber das taucht jetzt nicht unbedingt im Lebenslauf auf. Oder was ich auch gerne mal mache, was jetzt leider schon ein Jahr lang nicht mehr ging. Ich habe als Jugendlicher bei Lok Stendal Fußball gespielt, gehe heute noch gerne zu den Spielen. Nur jetzt gibt es keine Spiele wegen Corona, deswegen kann man da auch nicht hingehen. Ich habe die Hoffnung, dass, naja gut, diese Saison kann man, glaube ich, knicken. Aber dass es da im Herbst dann wieder losgeht und man vielleicht da auch mal wieder ins Hölzchen gehen kann, so heißt es bei uns im Stendal.
Aber der Bundestag hat doch auch eine Fußballmannschaft, oder?
Den FC Bundestag, genau. Aber ich könnte mal so berichten, wie so eine Sitzungswoche strukturiert ist.
Ja, genau.
Also ich beneide die Leute, die da Zeit für finden. Ich sag mal, der Figur tut es, glaube ich, gut, aber so eine Sitzungswoche, so ein Sitzungstag, der geht halt schon mal von 8 Uhr spätestens 9 Uhr. Ohne Corona auch mal bis Mitternacht oder 1 Uhr morgens. Jetzt sind ja zumindest bei den Abendveranstaltungen vieles digital und damit dann eben auch kürzer, weil, sage ich mal, der Meet-and-Greet-Teil entfällt. Aber in 14 Stunden Arbeitstag, 16 Stunden, würde ich mal gerne sehen, wo da jetzt noch ein Fußballtraining reinpasst. Ist vielleicht eine Prioritätenfrage. Ich habe es mir auch immer mal vorgenommen. Ich fand das auch total spannend, aber ich habe es einfach nicht immer.
Also Sitzungstag heißt wirklich, ihr sitzt dort den ganzen Tag. Ja, weil die meisten Büros haben ja schon Möglichkeiten, dass du dort halt auch mal den Tisch hochfahren kannst und mal einen Moment stehen kannst.
Ja, also ich vielleicht erkläre es mal. Also der Bundestag hat ja so 21 Sitzungswochen im Jahr. Also so knapp jede zweite Woche sind wir quasi verpflichtend in Berlin. Im Fernsehen sieht man immer das Ganze beginnend Mittwochmittag, so gegen 13 Uhr mit der Regierungsbefragung. Und dann halt irgendwie bis Mittwochabend, so 21 Uhr, donnerstags geht es auch mal länger, Mitternacht, 1 Uhr nachts, Freitag irgendwie so bis 16, 17 Uhr. Das ist das, was die Leute sehen. Den Saal, Plenarsaal mit den blauen Stühlen.
Genau.
Viel der Arbeit passiert aber woanders. Also ich habe, sage ich mal, Montag, Mittag häufig schon Bundesvorstandssitzung. Ich bin nämlich auch Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Dann irgendwie am Montagnachmittag junge Gruppe. Da treffen sich die FDP-Abgeordneten unter 40. Bin ich gerade noch so dabei. Und am Montagabend eben häufig zum Beispiel nochmal eine Stadtratssitzung in Stendal oder so. Jeden Abend in der Sitzungswoche gab es eigentlich immer verschiedene parlamentarische Veranstaltungen. Das heißt, da lädt dann irgendwie der Förderkreis her oder ich sag mal Brot für die Welt ein und erklären ihre Anliegen und Probleme. Da kann man sich ganz gut informieren und auch Leute kennenlernen, die man mal anrufen kann, wenn man mal eine Frage hat. Und das findet eigentlich so jeden Abend statt, ohne Corona. Ich sag mal so ab 19 Uhr oder 20 Uhr oder sowas. So, und dann ist Dienstag halt immer so ein kompletter Gremientag. Das heißt, das beginnt bei mir morgens um 9 mit der AG Verteidigung. In der FDP sind vier Menschen im Verteidigungsausschuss. Neben mir noch ein Kollege aus Hessen, der Alex Müller, und zwei aus NRW, Christian Sauter und Maria Gnischak-Zimmermann. Das geht von 9 bis 10.30 Uhr. Von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr trifft sich der Arbeitskreis Außen und Sicherheit. Das sind dann schon ein paar Abgeordnete mehr unter der Leitung von Alexander Lambsdorff. Von 12.30 Uhr bis 14 Uhr kann ich entweder was zum Mittagessen oder habe so ein lustiges digitalen Talk oder ein paar, sag ich mal, Telefonate, die noch reinkommen. Und meistens fällt das, oder ich lasse mir irgendwie was mitbringen oder so. Mein Büro ist relativ dicht an der Friedrichstraße, da gibt es einen guten Döner.
Ja.
14 bis 15 Uhr trifft sich dann die Landesgruppe Ost. Das sind die Ostabgeordneten der FDP. Und 15 bis 19 Uhr ist dann Fraktionssitzung. Da sind dann alle 80 FDP-Abgeordneten zusammen. Dann ist so ein Tag auch durch und danach wäre normalerweise ein parlamentarischer Abend oder jetzt halt entweder Feierabend oder man guckt halt, mit wem man vielleicht sich nochmal koordinieren muss. Wir haben ja jetzt gerade auch eine Landtagswahl vor der Tür. Als Landesvorsitzender habe ich dann jetzt auch tatsächlich jeden Morgen um 9 parallel nochmal einen Call mit unserem Wahlkampfleiter, unserer Spitzenkandidatin und so weiter und abends eben auch häufig nochmal. Und am Mittwoch geht der ganze Spaß dann mal um 8, mal um 9 weiter mit dem Verteidigungsausschuss. Der geht so bis 13 Uhr und da beginnt dann das, was alle Menschen als Bundestag wahrnehmen, nämlich der Plenarteil. Da sitzen nicht immer alle, sondern die fachlich betroffen sind. Das heißt, wenn es um Bildungspolitik geht, sitzen Leute aus dem Bildungsausschuss. Wenn es um Verteidigungspolitik geht oder Außenpolitik, sitze ja ich da. So, und parallel organisiert man sich halt noch, also macht man den Büroablauf, liest vielleicht mal ein paar Gesetzesvorlagen oder schaut mal, welche Anfragen, Einzelfragen, kleine Anfragen man vorbereitet, sodass man vielleicht auch ein paar, sag mal, den Kontrollbereich ausüben kann. Der Bundestag ist ja auch dafür da, die Arbeit der Bundesregierung zu kontrollieren. So habe ich zum Beispiel diese Woche aufgedeckt, dass gerade die korruptionsgefährdeten Stellen bei der Bundeswehr, wo es also um Beschaffungsvorhaben geht, nicht dem üblichen Rotationsmechanismus unterliegen, sondern wesentlich länger im Amt sind. So viel kann ich schon mal verraten, das kann man dann morgen in der Printausgabe des Spiegels nachlesen. Sowas macht man also nochmal nebenbei. Und am Donnerstag ist dann auch von 9 Uhr morgens bis Mitternacht oder darüber hinaus Plenum. Und damit am Freitag alle, auch die nach Konstanz wieder nach Hause kommen, geht es eben nicht ganz so lange, sondern nur bis 16, 17 Uhr. Ich habe es ja nicht so weit, muss nur nach Stendal. Das ist nur eine Dreiviertelstunde. Oder wenn ich mal meine Freundin in Leipzig besuche, das ist nur eine gute Stunde. Aber wenn man nach Konstanz muss und Flughafen Zürich der nächstgelegene ist, dann und dann noch zwei Stunden im Auto sitzt, dann hat man so sein Tun, zumal ja da eben auch viele sitzen, die kleine Kinder zu Hause haben oder sich noch ein bisschen was kümmern müssen. Ja, das sind so 21 Sitzungswochen und in der Rest der Zeit sind wir halt relativ viel unterwegs. Ohne Corona auch auf Dienstreisen im Ausland. Also ich war in Afghanistan, in Mali, aber eben auch viel in Sachsen-Anhalt. Also dann besuche ich mal das Landeskommando der Bundeswehr Sachsen-Anhalt in Magdeburg, das Waldbad Seehausen, ein Pflegeheim in Mansfeld-Südharz. Ich war vor 3 Wochen im Bergzoo Halle und man hört man sich mal die Nöte und Probleme an. Und die sind ja jetzt gerade in der Pandemie so ein bisschen verschoben auch.
Wer dir auf Facebook folgt, Markus, der stellt fest, dass da des Öfteren mal ein Schnitzelbrötchen auftaucht. Das interessiert mich schon ewig. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist, wie immer ist die Story gar nicht so spektakulär, wie man denkt. Ich habe es ja eben erwähnt, so ein Verteidigungsausschuss, der beginnt halt um 9, um 10, um 8, um 9 und geht so bis 13 Uhr. Und da hat man halt 4, 5 Stunden Sitzung. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der dann morgens zu Hause sich noch eine Stunde schmiert, insbesondere in einer Wohnung, in der man quasi 4 Nächte ist und dann auch mal 1, 2 Wochen nicht mehr, wo dann also auch alles schlecht wird, was man sich da hinpackt. Dementsprechend gibt es immer vom Sitzungssaal so ein kleines Riegelchen. Da steht dann eine nette Dame dran hinterher. Und da kann man sich eben Brötchen mit Tomate Mozzarella oder eben auch ein Schnitzelbrötchen holen. Und ich habe mich da am Anfang der Legislatur 2018 mal so ein bisschen durchprobiert, habe festgestellt, das Schnitzelbrötchen schmeckt am besten. Und und hole mir jetzt also, naja, gefühlt 21 Mal im Jahr ein Schnitzelbrötchen, nämlich immer in der Verteidigungsausschuss Mittwochstag. Und war ich total überrascht, das hat online total viele Fans, das Schnitzelbrötchen. Das hat generiert wesentlich mehr Likes als jeder politische Diskussion, die man so macht. Das Problem mit Corona ist jetzt nur, dass es dieses Wegelchen nicht mehr gibt.
Also.
Das heißt, entweder ich sitze da hungrig oder ich muss mir das irgendwo vorher organisieren. Aber ja, alles ein bisschen schwieriger geworden. Man könnte man jetzt denken, ist ja gut für die Figur. Leider, ich glaube, im Lockdown hat Deutschland ein Gewicht gewonnen, sagen wir es mal so. Ja.
Hoffen wir alle so ein bisschen, dass die Erde nicht aus der Bahn geworfen wird, weil alle Menschen schwerer geworden sind. Und das
Ja, es
irgendwie
verschiebt sich
mit
bloß.
der
Es
Fliehkraft nicht mehr.
verschiebt nur die Seiten. Aber Bundestagsausschuss, also ist da so viel zu entscheiden, so viel zu tun? Ich meine, das, was so nach außen dringt, ist ja oft das neue Sturmgewehr, die Debatte darum oder wieder irgendein Skandal. Das sind ja die Sachen, die Otto normal mitbekommt. Was macht so ein Ausschuss?
Die Bundestagsausschüsse sind sehr unterschiedlich. Es gibt in Summe 23, also die 700 Abgeordneten verteilen sich quasi auf 23 Ausschüsse. Ich sag mal, da ist auch der Tourismusausschuss, der Sportausschuss und so weiter dabei. Die sind auch unterschiedlich groß. Also der größte ist, glaube ich, mit der Wirtschaftsausschuss und der Auswärtige Ausschuss mit 54. Die kleinsten sind, glaube ich, auch so Tourismus mit 18, Verteidigung ist mit 36, irgendwie so dazwischen. Also 36 Abgeordnete, die sich eben auf die 6 Fraktionen verteilen. Das heißt, proportional auf das Wahlergebnis. Also stellt die FDP von 36 4, weil wir beim letzten Mal roundabout 11% hatten. So, und es gibt auch unterschiedlich viel zu tun. Ich bin zum Beispiel auch ab und zu im Bauausschuss, wenn ich es zeitlich schaffe. Die tagen jede Sitzungswoche 2 Stunden, nicht 4 oder 5, und sind auch mal früher fertig. Weil Baurecht ist auch größtenteils Landesrecht. Der Verteidigungsausschuss ist nie früher fertig, sondern macht gerne auch mal eine Sondersitzung. Das heißt, diese Woche zum Beispiel hatten wir nicht nur am Mittwoch die normale Sitzung, sondern auch am Montag schon mal 4 Stunden Sondersitzung zum KSK, Kommando Spezialkräfte. Und das werden wir auch noch ein paar Mal haben, weil wir nicht alle, sage ich mal, Diskussionsthemen durchgegangen sind. Da geht es um Munitionsfehlbestände, da geht es um freihändige Vergaben, da geht es um wie soll man sagen, Nebenjobs der KSK-Soldaten, Rechtsextremismus beim KSK. Das sind verschiedene Themen, die wir da einzeln durchdiskutieren. Deswegen, also solche Sonderthemen ploppen da auf. Aber eben auch, wenn die Russen an der ukrainischen Grenze Truppen zusammenziehen, wenn die Aserbaidschaner in Armenien einmarschieren, dann guckt man sich das, der Auswärtige Ausschuss, aus politischer Sicht an, aber wir auch so ein bisschen aus militärischer Sicht. Man guckt da nach, wie kann man den Soldatenberuf interessanter machen, medial diese Legislatur aufgeploppt, kostenfreies Bahnfahren beispielsweise. Aber auch Versetzungshäufigkeiten sind da ein Thema in Deutschland, Häufigkeit der Auslandseinsätze und eben auch sehr viel Beschaffungsprozesse. Ich bin in meiner Fraktion nicht nur fürs KSK zuständig, sondern wir haben ja so ein bisschen die Themen verteilt, damit jeder sich auf etwas konzentrieren kann, ein bisschen spezialisiert. Ich bin nicht nur fürs KSK zuständig, sondern zum Beispiel auch für die Luftwaffe. Diese lustigen Hubschrauber, die man immer von Hochwasser- und Waldbränden kennt, die sind älter als ich. Und man kennt das ja von so einem Oldtimer, ne? Also er muss häufiger mal in die Wartung und die Leistung ist nicht mehr so, wie man das vielleicht bei neuem Gerät hätte. Da ist also seit langem Ersatzbeschaffung eigentlich notwendig. Kostet aber Geld, das man eben leider nicht eingeplant hat, weil andere wichtige Sachen Vorrang hatten. Also ich gönne meiner Mutter auch die Mütterrente, aber die kostet halt ein Vielfaches von ein paar neuen Hubschraubern. Und ja, solche Themen werden dann da durchdiskutiert.
Das sind ja zum Teil auch wirklich sicherheitsrelevante Themen. Habt ihr dann alle abhörsichere Handys oder wie ist das?
Das sagte ich auch, bevor ich dann angefangen habe. Also es ist so, dass der Verteidigungsausschuss anders als andere Ausschüsse eigentlich so gut wie nie öffentlich tagt. Der Tourismusausschuss schon und wir halt aus naheliegenden Gründen nicht. Wir sind immer quasi VS, das heißt Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, VSNFD. Oder wenn es kritisch wird, auch mal, gehen wir auch mal auf geheim. VSNFD heißt nur, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Geheim heißt, dass alle elektronischen Endgeräte mal vor die Tür gehen. Das heißt, die werden dann weggeschlossen und drinnen sitzen dann nur noch die Personen, die dann eben auch alles, was sie sich notieren mit dem Stift, nach der Sitzung abgeben. Das heißt, die Diskussion findet dann wirklich in einem kleinen Rahmen statt. Dementsprechend haben auch in jedem Büro mindestens ein Mitarbeiter die entsprechende Geheimhaltungsstufe, dass er an so einer Sitzung auch teilnehmen kann. Abgeordnete haben die von Amts wegen, was auch nicht immer ganz einfach ist, weil wir zum Beispiel im Verteidigungsausschuss eben auch Abgeordnete haben, die, sage ich mal, einschlägig vorbestraft sind, aber auch Mitarbeiter, die vom Bundestag aus Gründen von Rechtsextremismus, Gewaltbereitschaft noch nicht mal einen Hausausweis bekommen haben und solche Leute dann in den Verteidigungsausschuss zu setzen, ist ein bisschen schwierig. Ja, aber das findet da statt. Abwehrsichere Handys, leider nein. Ich verstehe es auch nicht. Ja, man ist da wirklich technisch nicht so weit. Ich habe halt die Kameras auf meinem Handy abgeklebt und gucke, dass ich bei bestimmten, ja, es ist albern, ist aber so.
Ja, ja.
Das ist das höchste Maß an Sicherheit. Bei entsprechenden Gesprächen ist es einfach so, dass ich dann mal spazieren gehe mit demjenigen, mit dem ich reden möchte und kein Gerät dabei habe. Also es ist irgendwie wie im Kalten Krieg und fühlt sich ein bisschen oldschool an, aber so ist es. Also die Bundesregierung ist da die Bundesrepublik auf einem sehr niedrigen technischen Stand, wie wir das ja auch in anderen Bereichen häufig sehen.
Abhören gibt es ja unter Freunden auch nicht.
Nein.
Das gibt es nicht. Ja, also manche Mafia-Organisationen, die sind da weiter, ja. Da müssen die Teilnehmer an diesen Besprechungen ihre Handys vor der Tür abgeben, ja. Das ist.
Ja, das ist auch sinnvoll. Ich meine, bei manchen Themen mache ich das eben auch. Aber ist halt die Frage, ob man da immer dran denkt. Und es geht ja auch so ein bisschen, ich meine, wenn man sich so komische Länder, also das komische, aber naja, korrupte Länder auf der Welt anguckt, da ist ja auch zum Beispiel Erpressung gang und gäbe, ne? Also hatten wir ja in Russland der 90er, 2000er auch häufig, wo dann irgendwelche lustigen Tonaufnahmen oder Videos von Politikern, die man kaltstellen wollte, aufgetaucht sind. Ja. Sowas ist in anderen Ländern immer noch üblich. Ich nenne jetzt mal keine Beispiele.
Ja,
aber und da müsste man halt auch schon schauen, welche Diskussion man tatsächlich mit einem Handy im Raum führen möchte.
Ich hätte eine Frage zum Verteidigungsausschuss noch. Wir sind ja nun stark in die NATO eingebunden, zum Glück, und haben da ja auch einen starken Partner, die USA, die vor kurzem mit Trump da ja eine ziemlich kuriose Rolle gespielt haben unter der Administration Trump. Hat sich das jetzt spürbar verändert, seitdem wir da eine neue Administration haben in Amerika oder in den USA?
Die Diskussion der Lastenteilung innerhalb der NATO ist ein gegenseitiges Verteidigungsbündnis von 30 Nationen. Hm. Und alle sollen ihren fairen Anteil dazu leisten, dass den anderen 29 zu verteidigen. Deswegen hat man sich 2014 und 2016, also vor der russischen Invasion in der Ukraine und danach, darauf festgelegt, dass man 2% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgibt. Das machen auch viele NATO-Staaten schon, ich sag mal USA, Griechenland, Frankreich, Großbritannien und ein paar andere. Und andere haben einen Weg skizziert, wie sie bis 2024 dahin kommen wollen. Deutschland nicht. Und dementsprechend kritisieren die Staaten, die auf diesem Weg sind oder schon dort, dass gerade die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt und die wirtschaftlich zweitstärkste NATO-Staat diesen Weg nicht geht. Also wenn Rumänien den gehen kann, dann sagen die Rumänen natürlich, hört mal zu, Freunde, warum wir und ihr nicht? Und da ist Deutschland einfach sehr hinterher, kommt seiner Versprechung nicht nach. Deswegen hat Trump in seiner einmaligen Art das Ganze kritisiert. Halt nicht so charming, sage ich mal. Mhm. Die Kritik war aber schon bei Obama da, wenn ich sage 2014. Ne? Und der erste, der Burden-Sharing in der NATO kritisiert hat, war Kennedy. Also das ist jetzt kein völlig neuer Punkt. Nur ist immer die Frage, wie man sowas adressiert, in welcher Tonlage. Das heißt, Biden wird das auch tun, aber vielleicht nicht ganz so laut, nicht ganz so öffentlich und irgendwie ein bisschen konstruktiver. Aber in der Tat, wir nehmen unsere Verantwortung in der NATO nicht wahr. Wir sagen immer, ja, es geht ja nicht ums Geld, es geht ja um das, was man kann. Aber auch unsere Hubschrauber kosten halt Geld. Hm. Nicht nur in der Anschaffung, sondern auch in der Flugstunde. Ne? Und das ist, da ist dann, da macht man sich in Deutschland nicht ganz so ehrlich. Wir als Freie Demokraten zum Beispiel haben auch im letzten Wahlprogramm und im Entwurf des neuen, das wurde ja auch diese Woche öffentlich vorgestellt, genau. Soll nächsten Monat verabschiedet werden, haben wir wieder auch 3% für vernetzte Sicherheit integriert. Das heißt, wir wollen für Entwicklungshilfe 0,7% unseres Bruttoinlandsprodukts ausgeben. Das ist auch das, was wir bei den Vereinten Nationen zugesagt haben. Hm. Wir wollen 2% für Verteidigung ausgeben. Wir sind derzeit so bei 1,5. Und wir wollen auch die Ausgaben für den diplomatischen Dienst, Diplomatie, deutlich erhöhen. Wir denken, diese drei Bereiche so ein bisschen zusammen. In der NATO geht es halt hauptsächlich um Verteidigung. Ich bin auch Berichterstatter für die NATO in der Fraktion. Also wenn ihr da noch Fragen habt, dann sollte ich halbwegs im Thema sein.
Mal wieder was Privates. Also ich bin heute mal ein bisschen fürs Private zuständig. Leipzig, Berlin, Stendal, wo bist du? Wo bist du am meisten? Wo ist dein Zentrum sozusagen, dein Hauptwohnsitz?
Am meisten bin ich im Zug, ja. Aber
ich wohne bei der Bundesbahn.
Ich würde sagen, tatsächlich am meisten in Stendal, weil auch einfach die, ich meine, ich habe vorhin gesagt, 21 Sitzungswochen in Berlin. Berlin ist also für mich eine Stadt zum Arbeiten. Ich habe mir da so ein Mini-Apartment genommen, ich glaube unter 40 Quadratmeter. Also mehr als duschen und schlafen tue ich da auch nicht. Habe ja schon erwähnt, dass im Kühlschrank nichts liegt. So in Stendal sieht das Ganze schon ein bisschen netter aus. Da habe ich 200 Meter vom Bahnhof entfernt eine sympathische kleine Altbauwohnung. Da fühle ich mich eigentlich auch am wohlsten. Und klar, meine Freundin kommt eben mal nach Stendal, vor Corona auch mal nach Berlin, aber das ist jetzt irgendwie auch langweilig. Also mal nach Stendal, ich bin auch mal in Leipzig, weil man auch von Leipzig aus zum Beispiel Teile Sachsen-Anhalts ganz gut anfahren kann. Also wenn ich heute hätte im Burgenland sein wollen, dann komme ich hier von Leipzig, dann fahre ich halt vielleicht nach einer Sitzungswoche Freitag nach Leipzig, übernachte hier, war morgens um 8 dann weiter nach Weißenfels. Mhm. Den Umweg über Stendal zu machen, ist dann nicht so sinnvoll. Also so gucke ich immer terminabhängig. Ja, langweilig wird mir nicht, man ist viel unterwegs, aber ich bin seit 37 Jahren Altmärker und da fühle ich mich wohl und da bin ich dann auch gerne.
Hast du schon Wolf gesehen in der
Altmark? Nee, selber habe ich noch keinen gesehen. Viele Füchse, viele Hasen, viele Rehe, auch sehr dicht an meinem Auto, muss ich sagen.
besser als auf dem Auto.
Genau. Konnte man quasi streicheln im Vorbeifahren. Aber nee, Wolf habe ich noch nicht gesehen. Aber das Thema ist natürlich sehr dominant. Ich rede mit vielen Schäfern, die sich tatsächlich aus der Altmark, aus der Kolbis-Letzlinger Heide, aus der Dörde bei mir melden. Da geht es auch um den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. Das haben wir als Freie Demokraten auch schon zweimal beantragt im Bundestag. Wurde von der CDU und von der SPD jeweils abgelehnt, von den Grünen natürlich auch. Ich war jetzt gerade wieder im Wolfskompetenzzentrum vor 2 Wochen mit Katrin Tarek-Krone zusammen in Iden, wo man sich auch anguckt, wie die Population wächst. Also nicht nur in der Altmark, sondern zum Beispiel auch in Anhalt, Jerichower Land. Also ich sag mal so diese östliche Variante von Sachsen-Anhalt, also an der Brandenburger Grenze. Aber es geht dann auch so langsam rüber. Also auch die Harzer zum Beispiel sagen, dass es jetzt, oder Mansfeld-Südharz, dass es da ab und zu mal einen Wolf gibt. In der Altmark haben wir 6 bestätigte Rudel. Und 2, die immer so nach Niedersachsen rüberpendeln, wie das ja viele Altmärker generell auch machen. Und, und vermehren sich also sehr lebhaft. Wir sind jetzt bei über 150 Tieren in Sachsen-Anhalt. In Deutschland gehen wir auch von den 1000 inzwischen Richtung 2000. Also von gefährdeter Art kann man da nicht mehr so sprechen. Da geht es halt viel darum, auch wenn ich noch keinen gesehen habe, der einen Zaun überspringt, aber den Schäfern geht es viel um Wölfe, die über Zäune springen, die eine halbe Schafsherde platt machen im Blutrausch. Und wo dann die, erstmal ist es ein beschissenes Bild, wenn man morgens als Schäfer zu seiner Herde kommt und die Herde liegt tot dort und die anderen sind total verstört. Und dann sind die Erstattungsregelungen in Sachsen-Anhalt auch noch nicht so optimal. Also da ist Brandenburg zum Beispiel schon weiter. Ja, das ist bei uns ein sehr großes emotionales Thema.
Wie sind so die tragenden Gründe von denen, die das ablehnen, den Wolf in das Jagdrecht aufzunehmen? Einfach nur aus Prinzip oder haben die da auch ein nachvollziehbares Argument? Weil letztendlich ist es ja, denke ich mal so, wenn du ein Raubtier hast ohne natürliche Feinde, das sich jetzt da etabliert hat, dann spricht aus meiner Sicht jetzt nicht viel dagegen, dass das ordentlich kontrolliert wird, auch von den Jägern.
Genau, also es wird ja auch in anderen Ländern gemacht. Frankreich zum Beispiel hat so einen Bestand von Wölfen definiert, ein paar hundert, wo sie sagen, das ist unsere Zielgröße. Und dann stellen sie jedes Jahr fest, wie viel haben wir in etwa, wie viel können wir also abschießen, also dass wir bei der Zielgröße in etwa bleiben. Deutschland macht das nicht. Nee, die dagegen sind, sagen, das ist ja eine bedrohte Art, also können wir die nicht schießen. Ist die Frage, wie lange ist so eine Art bedroht? Wenn die eine jährliche Populationsvermehrung von 30% hat, ist da ja irgendwann auch mal Schluss mit bedroht. Und dann ist die Idee, dass man diese Art sich ja auch über Deutschland aus und Europa wieder ausbreiten soll. Das heißt, dass man nicht nur in Sachsen-Anhalt Wölfe hat, sondern auch in Rheinland-Pfalz, Belgien, sonst wo. Und der Wolf aber eigentlich, solange er irgendwo genug zu fressen kriegt, sich gerne auch in dem Bereich aufhält. Und erst wenn Nahrungsdruck entsteht, dann eben auch Nachkommen weiter wandern, Konkurrenzdruck entsteht. So, das sind so Gründe. Und dann eben natürlich, gerade wenn man aus, sagen wir mal, despektierlich Friedrichshain-Kreuzberg kommt, dann ist das Problem nicht existent, sondern man... Ist. Genau, das ist halt weit weg, aber der arme, knuddelige Wolf, den kann man doch jetzt wirklich nichts Böses tun. Und die Menschen, die da vor Ort mit zu tun haben, sehen das natürlich ein bisschen anders. Also in so einer, ist zum Glück ja irgendwie noch nichts passiert, aber also was Menschen betrifft, aber sag ich, es würden in Sachsen-Anhalt im Jahr 300 Schafe gerissen von 60.000 Gesamtbestand. Der Gesamtbestand ist auch in den letzten 5 Jahren um 25% gesunken. Wir haben dazu noch 50 andere Tiere, also Fohlen vor allem, auch mal Rind, eher selten. Das gibt's alles, das sind alles wirtschaftliche Schäden. Und da machten sich, ist mal so eine Kindergärtnerin, Erzieherin mit der Kita am Waldrand, die machen sich dann wirklich Sorgen.
Ja, klar.
Die sind ja auch jetzt nicht unbedingt Jäger. Mhm. Die machen sich Sorgen. Meine Schwester ist selber Erzieherin in Stendal. Kann ich mit dem Kind, mit der Kindergruppe noch in den Wald gehen? Ich würde sagen, ja, kann man. Aber die haben natürlich auch eine Verantwortung und da ist einfach Vorsichtig unter der Porzellankiste. Und da auch Thema, hast du mal einen Wolf gesehen? Wolf verliert eben auch Scheu. Das kann jetzt jeder hier googeln. Wolfsvideo, wie der Wolf neben dem Traktor herläuft. Ja. Da denkt man sich auch, puf, kann nicht wahr sein. Wenn halt eine Art nicht bejagt wird, dann geht über die Generation diese Erfahrung, dass Menschen gefährlich sind, eben auch verloren. Und das ist inzwischen der Fall.
Also ich denke auch, dass man in den nächsten Jahren was verändern muss. Zumal, dass die Schafe reißen, kann man ihnen ja nun nicht mal vor übel nehmen. Ja, ich meine, das ist halt aus ihrer Sicht Nahrung, die relativ ungeschützt dort zur Verfügung steht. Ja.
Warum soll ich mühevoll jagen gehen, wenn der Supermarkt doch da steht?
Ja. Genau, das kennt der Mensch ja auch irgendwo so ein bisschen.
Wir müssen keine Schafe reißen.
Wir kaufen die im Supermarkt, ja. Nee, spannend fand ich auch, als ich deine Biografie so ein bisschen gelesen habe oder so das, was du dazu veröffentlicht hast, dein Engagement in der deutsch-israelischen Gesellschaft. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, das, also zum einen hat man, glaube ich, als Deutscher sowieso mal einen gewissen Bezug oder sollte den zumindest haben zum Israel und auch der jüdischen Geschichte. Sollte man definitiv haben. In jeder Stadt findet man Stolpersteine zum Beispiel, die darauf hinweisen, wo jüdische Mitbürger zu Zeiten des Dritten Reiches eben verschleppt wurden, vertrieben wurden eben und dann häufig in der Konsequenz auch ermordet wurden. Und aus Verantwortung heraus und auch aus dem Interesse, das dann auch mit der jüdischen Geschichte in Verbindung war, habe ich mich eigentlich immer damit auseinandergesetzt, war 2014 zum ersten Mal in Israel. Bin da inzwischen eigentlich regelmäßig, wenn das jetzt mal gerade hier mit Pandemie auch wieder durch ist. Und ich finde auch das Land, die Menschen, das Zusammenwachsen der Kulturen super spannend und auch Sachen wie ja, Kulinarik, Architektur, kommt da alles so zusammen. Also und auch die Enge von Raum zum einen. Israel ist ein relativ kleines Land, so groß wie Sachsen-Anhalt, aber dann eben auch die Kontraste, also Tel Aviv, Jerusalem. Man fährt keine Stunde von A nach B, ich sag mal Magdeburg-Halle, ne? Aber das ist natürlich, also prallen zwei Welten aufeinander. Und ja, das ist, finde ich, super interessant. Also die Region an sich, aber Israel als Brennpunkt quasi, auch Libanon ist ein spannendes Land, aber Israel finde ich ja, ist für mich da echt ein Brennpunkt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in der deutsch-israelischen Gesellschaft mitzuarbeiten, habe das die ersten Jahre quasi als kooptiertes Mitglied im Präsidium gemacht, bis ich dann, war ein bisschen überraschend, auch tatsächlich als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-israelischen Gesellschaft gewählt wurde. Ein bisschen überrascht, weil also da waren, weil sie immer 4 Bundestagsabgeordnete aus 4 Fraktionen haben kandidiert. Die Kolleginnen von der CDU und der Kollege von der SPD wurden nicht wiedergewählt. Mhm. Und ich halt dann schon. Und deswegen bringt man sich da natürlich auch ein. In Sachsen-Anhalt gibt es jüdische Gemeinden in Magdeburg, Halle und Dessau. Und in Magdeburg und Halle auch Arbeitsgruppen der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, kann ich jedem empfehlen, auch mitzumachen. Total spannende Leute, die man da auch trifft. Die jüdischen Gemeinden sind natürlich heute stark dominiert von russischen Einwanderern. Klar, weil in Deutschland ja für ein jüdisches Leben nicht mehr viel übrig war. Aber super interessante Menschen und auf deren besondere Problemlagen aufmerksam zu machen, ist mir halt auch ein Anliegen. Also wir hatten das Attentat in Halle beispielsweise, wo auch die Sicherheitsvorkehrungen nicht so waren, wie die in anderen Bundesländern sind. Dort wurde ein bisschen was nachgesteuert seitens des Innenministeriums, aber aus meiner Sicht auch ein bisschen too little too late, sagen wir mal so. Da bringe ich mich ein. Es gibt in Sachsen-Anhalt so knapp
Mann.
2000 Mitbürger jüdischen Glaubens.
In Halle kann man bloß froh sein, dass das, sage ich mal, bei aller Dramatik noch so glimpflich abgegangen ist. Also jetzt,
Dass die
also
Tür gehalten
glimpflich,
hat, ja.
bitte, dass die Tür gehalten hat da, ja. Das ist, also ja, das ist jetzt gerade auch der Bericht des Untersuchungsausschusses im Landtag veröffentlicht worden. Bist du da, hast du dich damit beschäftigt oder?
Ich habe das mitbekommen, dass der Bericht veröffentlicht wurde, aber ich bin kein Mitglied des Landtags, habe da auch kein Fragerecht, kein gesondertes Auskunftsrecht. Deswegen habe ich das wahrscheinlich wie jeder normale, also nicht jeder normale Bürger, aber Bürger, die sich damit interessieren, so zur Kenntnis genommen. Ich glaube, das wird dann auch Aufgabe unserer Landtagsfraktion sein, da auch nochmal nachzuhaken und versuchen, die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern und auch tatsächlich einfach Werbung zu machen für Toleranz gegenüber allen Religionen in Sachsen-Anhalt, gegenüber allen ethnischen Herkünften. Denn auch was dort, sage ich mal, in Dessau habe ich das gesehen, als ich mit dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde gesprochen habe, was da so an freundlich gesehen Post eingeht.
Ja.
Also Hassbriefen, das ist wirklich, wo man denkt, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Ja, also fehlt nur noch, dass irgendeiner was von Brunnenvergiftern erzählt. Also das ist wirklich richtig finster.
Mancher Feind böser
Unser
halten kann
Happy
nicht
Note,
ewig.
ja.
Ja, das ist ja.
Ich habe bei Wikipedia habe ich noch gefunden, du bist im Präsidium vom Ambassadors Club. Da kann ich mir jetzt gar nichts davon vorstellen. Was machst du da?
Das mache ich schon seit, haben wir jetzt 21, seit irgendwie 8, 9 Jahren, also auch schon deutlich vor meiner Zeit im Bundestag. Der Ambassadors Club ist die Vereinigung der in Deutschland akkreditierten Botschafter. Das heißt, da sind die Botschafter aus dem Ausland Mitglied. Also ich sage mal, der russische Botschafter, aber auch der Botschafter von Guinea-Bissau. Und ohne Corona wieder treffen die sich circa alle 4 bis 6 Wochen mal. Und wir als Club, besseres Club, der ist zur Hälfte, ist das Präsidium besetzt aus Deutschen und zur Hälfte eben aus Botschaftern, zum Beispiel der polnische Botschafter. Wir organisieren halt interessante Gesprächspartner. Also wir hatten zum Beispiel den Polizeipräsidenten von Berlin als Gesprächspartner. Da ging es um die Sicherheit der Botschaften. Wir hatten den Chef der Deutschen Welle dort zu Gast, der eben die Veränderung des Formats vorgestellt hat. Wir hatten irgendwie damals noch als Ministerpräsidentin des Saarlands Frau Kamm-Karrenbauer dort, Herrn Altmaier. Wir hatten Christian Lindner bei einem Termin und versuchen einfach den Botschaftern, die jetzt nicht immer den heißen Draht in jedes Ministerium haben, dort auch ein Gesprächsangebot zu machen. Man muss ja sehen, also ich sag mal so, wenn der französische Botschafter mit einem Minister reden will, dann kriegt er einen Termin. Wenn der Botschafter von Angola,
Das ist
Mongolei,
schwierig, ja.
Peru einen Termin will, dann wird es schwierig, ja. Und da diese Lücke versuchen wir da zu schließen.
Aber da lernst du ja auch wirklich interessante Menschen aus der ganzen Welt kennen, ne? Also ich denke mal,
Ja.
so ein Botschafter, der hat viel zu erzählen. Ja.
Genau, das ist ein ganz spannender Job. Das ist natürlich auch wieder ein Ehrenamt, ein Hobby. Das sind so Sachen, das sind die normalen Gesprächsformate. Bei der normalerweise hier dieser Berliner Kinowoche, wie heißt das nochmal?
Berlinale. Ja, Berlinale.
Berlinale, genau. Da versuchen wir den Botschaftern auch mal ein paar Karten anzubieten. Also wir machen auch so ein bisschen drumherum noch, irgendwie mal irgendwo in der Botschaft so ein Pianokonzert. Eigentlich versuchen wir auch einmal im Jahr so ein Golfturnier zu organisieren, weil doch ein paar Botschafter ganz gern golfen. Ja, da lernt man tatsächlich nette Leute kennen.
Spielst du
Das war
Golf?
viel.
Spielst
Ich
du Golf?
hab Platzreifen. Ja, ich war
Ah.
mal. Ich nenne es mal so, ne? Also.
Das heißt, die Etikette auf dem Golfplatz und ein paar Abschläge. Also, ich habe es
Genau.
auch, ich bin genauso weit. Also, Handicap, wir arbeiten dran, oder?
Genau, ich war mal eine Woche in Irland und habe in Irland mal Platzreife gemacht, so in so einer konzentrierten Aktion. Irland, super spannendes Land. Ich mag aber die britischen Inseln sowieso gerne. Ja, habe da Platzreife gemacht und hatte dann auch ein Golfset mal im Keller, aber das wurde mir mal geklaut vor ein paar Jahren. Seitdem habe ich es schlicht nicht ersetzt und stand jetzt also auch ein paar Jahre nicht auf dem Platz. Ich vermute mal, da müsste ich mal wieder ein bisschen Zeit investieren, ja.
Ja.
Ich hätte noch außerhalb zum Sport noch mal eine politische Frage. Aktuell. Wir haben ja diese Woche zur Impfthematik Corona eine wichtige Abstimmung im Bundestag gehabt. Hier zu unserer wie heißt es, zu unserem Bundeslockdown, nee, unsere Bundesnotbremse zum Lockdown. Habt ihr noch Fraktionen darüber schon beraten und euch da positioniert?
Genau, also wir hatten diese Woche quasi Freitag die erste Lesung zum Bundesinfektionsschutzgesetz, heißt das formal. Also ich sage mal so, es geht darum, der Bundesregierung Blankoscheck auszustellen, damit sie alle notwendigen, für, aus ihrer Perspektive geeigneten Maßnahmen gegen Corona auch ohne Mitwirkung der Länder umsetzen kann. Zum Beispiel auch Ausgangssperre nach 21 Uhr. Also wer dann noch joggen gerne gehen will, hätte ein Problem. Am Freitag war die Beratung 9 Uhr im Bundestag. Freitagnachmittag war die Anhörung im Gesundheitsausschuss. Am Montag wird der Gesundheitsausschuss dort in seiner, also nicht regulär, am Montag, aber in seiner normalen Ausschusssitzung zusammenkommen. Und die Abstimmung soll nächste Woche Mittwoch stattfinden. Wir als Freie Demokraten haben gesagt, dass das Gesetz in seiner jetzigen Form nicht verfassungsgemäß ist. Zum Beispiel, weil die Länder finanziell belastet werden, weil also Ersatzleistungen bei Schulschließungen und Ersatz für Kinderbetreuung zum Beispiel müssten die Länder dann übernehmen. Und wenn die Länder finanziell in Mithaftung genommen werden, dann muss der Bundesrat dem zustimmen. Die Bundesregierung, also ein sogenanntes Zustimmungsgesetz. Die Bundesregierung sieht das aber anders. Die sagt, das ist ein Einspruchsgesetz. Der Bundesrat muss also nicht zustimmen. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, dass wir also die Maßnahmen in ihrer Pauschalität nicht für angemessen halten. Stichwort Ausgangssperre. Also dagegen stimmen werden. Und dann gerade prüfen, aber aller Voraussicht nach auch eine entsprechende Klage vom Bundesverfassungsgericht wegen nicht verfassungsgemäßer Gesetzgebung einreichen werden. Ich bin auch sehr gespannt tatsächlich, wie die Abgeordneten sich dazu verhalten. Also unsere 80 von den Freien Demokraten werden, glaube ich, geschlossen dagegen stimmen, bin mir ziemlich sicher. Aber so ein Gesetz braucht ja auch eine Mehrheit. Und für eine Mehrheit braucht man im Bundestag eben, wenn alle da sind, 355 Abgeordnete. Sachsen-Anhalt zum Beispiel hat 23 Abgeordnete in Summe und zwei von der FDP in Summe 23. Und ich habe meinen Kollegen aus dem Wahlkreis in der Altmark, Herrn Gnodtke zum Beispiel, auch persönlich aufgefordert, dagegen zu stimmen. Herr Haseloff hat auch gesagt als Ministerpräsident, dass er das schlecht findet. Wo ich sage, naja, dann erwarte ich auch von den CDU-Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt, dass sie dagegen stimmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Abgeordnete aus der Union vielleicht dann auch dem, was die öffentlich so in der Zeitung schreiben, dann auch mal in einem Wahlverhalten umsetzen. Und ob dieses Gesetz im Parlament da noch eine Mehrheit hat. Also ob die Koalition eine Mehrheit hinbekommt, ist die eine Frage. Über sowas sind auch schon mal Kanzler gestolpert, wenn die Regierung keine eigene Mehrheit hat. Dann haben die Grünen allerdings angekündigt, dass sie dem Gesetz auch zustimmen wollen, weshalb die Mehrheit natürlich dann nochmal ein bisschen größer werden würde. Also da sind für nächste Woche alle Karten offen. Ich kann nur wirklich jeden nochmal bitten, vielleicht auch der das jetzt hier sieht und auch euch beide. Schreibt mal euren oder ruft mal euren Bundestagsabgeordneten an. In Magdeburg ist das Tino Sorge von der Union und sagt dir mal, hör mal zu. Ich bin mit Tino per Du, aber gerne, hören Sie mal zu. Das kann aber nicht euer Ernst sein. Da kann man übrigens auch mal mit Nein stimmen. Ich hoffe, dass man über solche Gespräche eben auch dazu beitragen kann, dass das Gesetz jetzt gar keine Mehrheit gibt.
Ja, er hat bei Facebook schon geschrieben, dass er dagegen stimmen
Ja,
will. Da
ich
bin
glaube,
ich
ich
jetzt
habe
mal echt
sowas.
gespannt, ob er das durchzieht. Wie ist denn das überhaupt mit dieser vielbeschworenen Fraktionsdisziplin? Also normalerweise ist es doch meines Wissens nach so, der Bundestagsabgeordnete ist nur der Verfassung und seinem Gewissen pflichtschuldig.
So ist
Aber man
es.
hört ja immer was
Ja.
von, die werden eingeschworen, die Abgeordneten. Ist das so?
Also ich sage mal so, meine Erfahrung, ich habe ja nur 17 Jahre lang Politik im Hobby gemacht. Also wenn man Politik länger macht, sollte man sowieso sowas wie Rückgrat haben. Also wenn dann, sage ich mal, zum Beispiel eine Fraktion oder ein Fraktionsvorsitzender, ein parlamentarischer Geschäftsführer zu mir kommt und sagt, hör mal zu, Markus, bei der und der Abstimmung Du siehst das anders, aber ich habe hier nochmal drei Argumente für dich vorbereitet, warum es vielleicht doch gut wäre. Dann diskutiert man mal mit dem. Aber bei Punkten, bei denen man wirklich dezidiert eine ausgeprägte andere Meinung hat, also ich stimme dann da ab, wie ich es für richtig halte. Allerdings ist es auch so, man ist ja in einer Fraktion, weil man deren Inhalte eher auch teilt. Ich habe mich ja irgendwie vor 20 Jahren auch mal für die Freien Demokraten entschieden, weil ich habe mir die Wahlprogramme angeguckt und habe gesagt, nee, also die anderen sind irgendwie echt doof. Und dann am ehesten noch die Freien Demokraten. Das heißt, der ist ja auch die Schnittmenge von Haus aus schon am besten. Und das sorgt ja dafür, dass man, glaube ich, auch in den meisten Punkten, wo die Fraktion eine Meinung entwickelt, auch derselben Meinung ist. Und dann kommt ja noch dazu, also ich habe ja vorhin schon mal was von den 23 Ausschüssen erzählt. Wenn die im Touristikausschuss irgendeinen Antrag schreiben und sagen, das ist eine tolle Sache, ja, wie viele Stunden werde ich mich jetzt damit beschäftigen, um zu sagen, nee, ist aber keine tolle Sache. Sondern ich vertraue ein Stück weit darauf, dass meine Fraktionskollegen in dem Ausschuss wissen, was sie tun. Die vertrauen darauf, dass ich weiß, was ich tue, wenn es zum Beispiel NATO, Luftwaffe, KSK geht. Und so ist das ja ein Stück weit eine Arbeitsteilung. Und dann gibt es natürlich prominente Themen wie das jetzt, aber eben auch Sterbehilfe, Schwangerschaftsabbrüche, so die Klassiker, wo man dann, glaube ich, auch so einen moralischen Kompass eben hat und wo es dann eben auch keine Fraktionsdisziplinen mehr gibt. Also deswegen gibt es zum Beispiel bei der Sterbehilfe auch immer fraktionsübergreifende Anträge. Jetzt beim Infektionsschutzgesetz ist das für mich nicht ganz so eine moralische Frage, sondern eher so eine politische. Aber ja, das wird immer so ein bisschen, ich glaube, dieses wird so ein bisschen überbewertet. Eine Regierung muss natürlich gucken, dass sie eine Mehrheit zusammenkriegt, aber üblicherweise hängt es ja bei einer Mehrheit dann auch eher an Gruppen von Abgeordneten. Stimmt. Und nicht an einem. Ja. Also ich erinnere mich noch an Rot-Grün. Rot-Grün hatte damals 8 Stimmen Mehrheit. Das ist natürlich dann damals noch auf 600 nicht
65,
viel.
Ja.
Genau, das ist nicht viel. Jetzt, heute sind es 55 Stimmen Mehrheit, wenn alle da sind. Und da, ja, aber ich bin gespannt, wie es nächste Woche ausgeht. Müssen
wir mal. Okay. Wir werden da mal dranbleiben.
Ja, definitiv, das ist ja auch eine Sache. Also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass bei dem ganzen Thema jetzt auch, also dass es auch so schon ein bisschen um Wahlkampf geht. Also gerade was den Bundestagswahlkampf betrifft, also die Art und Weise, wie dort in dieser Ministerpräsidentenrunde ja, miteinander umgegangen wird, das scheint auch durchaus sehr viel Wahlkampfgetöse zu sein.
Ja, ich sage immer jedem Freund von mir und auch meiner Family, wenn man sich, sag ich mal, einfach jenseits von Wahlkampf eine Meinung bilden will und überlegen, wo stimme ich ab, was ist so meine Richtung, dann sollte man so ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, sollte man sagen, okay, wer hat mir jetzt die letzten 3,5 Jahre am besten gefallen, sich das vielleicht mal irgendwo auf den Spickzettel aufschreiben und den mal zur Seite legen. Denn alles, was danach kommt, ist dann doch schon zum sehr großen Teil Wahlkampf. Das heißt, wer jetzt sich noch nicht überlegt hat, wen er bei der Bundestagswahl wählen will, ich habe es zu aller Überraschung schon.
Lass mich warten.
Der sollte heute mal einen Spickzettel zur Seite packen und alles, was jetzt danach kommt, ist schon sehr, sehr viel Wahlkampf.
Ja, ja, jetzt haben wir eine schöne Kurve vom Bundestag bis zu Corona. Hätte ich tatsächlich noch mal eine Frage zur Bundeswehr. Kommen wir vielleicht wieder zum Kreis zurück. Es gab ja die Diskussion um das Sturmgewehr, was neu beschafft werden sollte. Original in, oder der erste Gewinner, der in Suhl produzieren sollte, ja, ist ja dann doch nicht zum Zuge gekommen. Bei all dieser Diskussion darum hatte ich immer so den Eindruck, das ist ja auch bei anderen Beschaffungen vorher im Bereich Bundeswehr so gewesen, dass es da immer irgendwelche kuriosen Zustände gibt. Das kann man so als Außenstehender mal gar nicht nachvollziehen. Also warum gibt es da so viele Fragezeichen bei solchen Ausschreibungen? Warum wirkt das immer alles so anrüchig, sage ich mal, um das den Begriff mal zu nutzen? Hast du da eine Idee?
Aber man will es in Deutschland immer so überkorrekt machen, glaube ich. Also beim Sturmgewehr zum Beispiel hat man ausgeschrieben, es haben sich 2 Firmen beworben. Und die eine, wie gesagt, aus Thüringen, die andere aus Baden-Württemberg. Und dann hat die Bundeswehr sich zum Beispiel für die aus Thüringen entschieden. hat gesagt, okay, das, die Gewehre sind vergleichbar, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis, also Leistung ist sehr dicht beieinander, Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Thüringen vielleicht ein bisschen besser. Und dann hat die unterlegene Firma gesagt, ja, aber da gibt es ja eine Patentsrechtsverletzung bei der Firma, die gewonnen hat. So, und das ist denen erst dann eingefallen, sagen wir es mal so. Und da hat die Bundeswehr gesagt, aha, ist ja interessant. Naja, also dafür sind jetzt ja nicht wir zuständig. Die Patentsrechtsverletzung der einen Firma durch die andere Firma, das könnt ihr privat vor dem Gericht ausmachen. Das ist jetzt nicht Sache des Verteidigungsministeriums. Dennoch haben die das mal, die haben das prüfen lassen, die gewonnen, die Firma, die gewonnen hat, hat das prüfen lassen. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen skurril. Ich sage auch mal so ein bisschen unter politischem Druck hat man denn eine Kommission eingesetzt, die das Ganze nochmal überprüft hat. Die Kommission ist am Ende dann, hat das Ergebnis revidiert und hat den Auftrag quasi nach Baden-Württemberg vergeben. Da muss ich schon sagen, ich finde das als Beispiel sehr, sehr schwierig, weil man quasi im Nachhinein ein normales Vergabeverfahren umdreht und ab Absurdum führt, gerade gegenüber also einer eher kleineren Firma aus Thüringen den Auftrag wegnimmt und einer relativ großen, bekannten Firma in Baden-Württemberg gibt. Böse Zungen würden ja, glaube ich, von Lobbying sprechen. Wie diese Patentrechtsfragen sich jetzt juristisch genau verhalten, ich bin kein Jurist, das kann ich nicht beurteilen, finde ich aber auch nicht Aufgabe der Bundeswehr, solche privatrechtlichen Streitigkeiten zu klären und zu bewerten. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Unterlegenheit, jetzt ist das Ding in Baden-Württemberg, dass die thüringische Firma dagegen klagt. Und das hätte dann eben auch erstmal aufschiebende Wirkung zur Folge hätte, dass die Bundeswehr also diesen ganzen Auftrag über einige Jahre erstmal nicht auslösen würde. Was an dem Beispiel nicht ganz so schlimm ist, weil die Bundeswehr hat ein vernünftiges Sturmgewehr, das G36, das ein bisschen zu Unrecht in Verruf gekommen ist. Aber das zeigt so das ganze Problem. Das quasi am Ende Juristen und Firmenstreitigkeiten in der Vergabe Prozesse endlos verzögern und damit auch verteuern. Da muss man, glaube ich, ein bisschen was am System umstellen. Also Direktvergabe ist ein Thema, aber eben auch, dass man sagt, solche Klageverfahren halten nicht mehr den ganzen Vergabeprozess an, sondern die unterlegene Firma bekommt in dem Fall, dass sie vor Gericht,
Entschädigung.
genau, vor Gericht recht bekommt, einfach eine Entschädigung. So, das wäre so ein Weg, den wir als Freie Demokraten auch aufzeigen. Ja, die jetzige Regierung macht es anders, zum Nachteil der Bundeswehr.
Aber wir hatten ja in der Bundeswehr schon häufiger ja, Vergabeprobleme. Liegt das einfach daran, dass das Volumen da so groß ist für die Vergaben oder für die Aufträge?
Ja, die großen Vergaben sind ja immer nur weniger, weil man vergibt quasi pro Jahr über 40.000 Aufträge. Und da haben die Juristen natürlich ganz gut zu tun. Das Amt, das dafür zuständig ist, das BeinBW, hat auch, glaube ich, knapp 20% der Stellen nicht besetzt. Ja, ich sage mal so, in einem Wirtschaftsaufschwung gehen auch kompetente Juristen gerne in die Privatwirtschaft, weil sie dann 2 Euro mehr verdienen. So, und die sind dann nicht so ganz hinterhergekommen. Also personelle Besetzung dort ist ein Thema, aber eben auch die Vergabe, die internen Prozesse und die Vergaberichtlinien. Also da geht es häufig eben um die Einhaltung des Dienstwegs und nicht um ein sinnvolles Ergebnis, sagen wir es mal so. Man kann ja das Produkt, das Endergebnis optimieren oder man kann den Weg möglichst korrekt einhalten. Und da ist man häufig eher bei der Einhaltung des Weges und nicht beim Ergebnis. Deswegen sind die Ergebnisse dann auch häufig unterirdisch.
Naja, und man kann auch bei dem Verfahren kann man so an den Bürokratieschrauben drehen, dass sich dann irgendwann auch kleinere Unternehmen da gar nicht mehr beteiligen, weil denen das viel zu kompliziert ist, weil denen das Klagerisiko viel zu hoch ist und man kann es, also wir können es auch irgendwie kaputt verwalten, ja.
Absolut. Und viele Unternehmen, die sich da beteiligen, mir fällt jetzt ein Unternehmen aus Magdeburg ein, das Helme produziert, Motorradhelme aber vor allem, die dann auch überlegen, sich vielleicht auch mal bei, also auch bei Polizei oder bei Bundeswehrhelmen zu beteiligen.
Ich glaube, wir produzieren noch
Aber
Polizeihelme, oder?
genau, aber die, ich sag mal, die, für die ist das dann nur ein sehr kleiner Markt, wenn die Bundeswehr auch mal was bestellt oder die bestellt eben auch nicht jährlich, sondern alle paar Jahre mal, da ist man dann natürlich mit anderen Auflagen behaftet für so eine Helme, als wenn man die einfach an ein paar Motorradhändler verkauft. Ne? Und da überlegt, glaube ich, so Mittelstand schon, ob man sich daran überhaupt beteiligt.
Naja, Also das finde ich auch gerade gut bei dem Wahlprogramm der Liberalen jetzt, dass da Bürokratieabbau wirklich im Mittelpunkt auch mitsteht, ja, und eines der großen Themen ist, auf verschiedenen Ebenen, sowohl im Land als auch im Bund. Das haben wir ja bei den Wirtschaftsförderungen zuletzt gesehen, wie kompliziert die Regelungen da gemacht worden sind. Vielleicht mit einem guten Gedanken dabei, weil man Missbrauch vorbeugen wollte, aber im Ergebnis mit einer ziemlichen Katastrophe. Das Also bis heute noch nicht die November-Fördermittel alle ausgereicht worden sind und so weiter. Ja, das ist eigentlich ziemlich traurig.
Ach, das ist so bitter. Ich habe ja nur regelmäßig auch Gastronomen am Telefon, die mir dann, also vor 2 Wochen wieder einer gesagt hat, so, ich habe heute wieder 2000 Liter Bier weggeschüttet. Fassbier abgelaufen. Ich meine, wir privat würden es wahrscheinlich noch irgendwie trinken für die nächsten 1, 2 Wochen, aber auch keine 2000 Liter. Und vor allem
Warte mal,
hat
warte
man
mal, warte mal. Warte, lass mal rechnen.
Vor allem erst als Gastronom kann man es natürlich nicht mehr verkaufen, weil man dann ja auch in der Haft ist, wenn einer krank wird oder so. Ja, und das findet halt tausendfach gerade in Deutschland statt und nicht nur auch beim Bier, sondern nach jetzt 6 Monaten ist natürlich auch jeder Käse verschimmelt, den man hat, und jede Wurst und alles Mögliche. Und das sind ja alles Ausgaben, die man hatte, denen keine Einnahmen gegenüberstehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja.
Naja, und du kannst auch nichts neu bestellen, ne? Du weißt nicht, wann es weitergeht. Wenn ich mir vorstelle, ich würde so ein Hotel betreiben müssen, ich würde gar nicht wissen, zu wann ich mal wieder irgendwie mich um saubere Bettwäsche kümmern muss oder solche Sachen. Diese fehlende Planbarkeit, das ist, glaube ich, das, was den meisten auch schwer zu schaffen macht.
Ja, fehlende Planbarkeit, die wollen nicht raus aus dem Lockdown, rein in den Lockdown, sondern wenn es vorbei ist, soll es wirklich auch vorbei sein, beziehungsweise unter bestimmten Auflagen dann, Luftfilteranlagen, irgendwie Abstandsregeln und so weiter. Und dann haben die aber eben auch laufende Kosten, ich sage nur die Gehälter oder gegebenenfalls auch Mieten für die Objekte. Und du hast es eben schon angesprochen, Alexander, die November Hilfen, die dann irgendwie teilweise im März ausgezahlt wurden, auf die Dezemberhilfen warten viele bis heute. Und da haben, glaube ich, auch bei der Bundesregierung viele nicht verstanden, dass auch gerade solche Betriebe gerade jetzt nicht unbegrenzt Kredit bekommen von der Bank in so einer Situation, sondern da ist dann einfach Feierabend. Und wenn der seine Angestellten nicht mehr bezahlen kann, dann kommt irgendwie die Sozialversicherung und klagt auf die Sozialbeiträge. Aber da ist Schluss. Und gerade im ländlichen Raum, da kommt vielleicht ein Restaurant, das einmal weg ist, das kommt dann auch nicht wieder. Ne, weil die Leute sind natürlich dann auch, also die das alte Restaurant betrieben haben, so durch mit den Nerven, die haben dann auch echt genug. Und da geht uns, glaube ich, viel an Infrastruktur gerade verloren durch schlechtes Management.
Ich finde auch die Herangehensweise da problematisch, das so ein bisschen so als Unterstützung, Hilfe, Subvention zu bezeichnen. Die Leute dürfen nicht arbeiten, damit alle anderen gesund bleiben und dann gehören die vernünftig entschädigt. Das ist meiner Meinung nach, ist das ein Anspruch und nicht irgendwie so ein, naja, wir sind mal gnädig und geben euch ein bisschen Geld, System. Da müsste man wahrscheinlich viel mehr, viel, viel fordernder vielleicht sein.
Auftreten, definitiv. Also ich finde auch, was man dabei oft vergisst, es sind ja nicht nur die Gelder, die da jetzt fehlen, die man vielleicht mit einer Unterstützung wieder ausreizen kann. Es sind ja auch die Mitarbeiter, die verloren gehen. Die sind ja einfach mal nach jetzt einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr orientieren die sich anders, suchen sich vielleicht auch andere Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sind dann weg, ja. Deshalb so ein Restaurant oder eine kleine Firma, die lebt ja auch von ihren Mitarbeitern, die sie ja nicht einfach jetzt nach einem halben Jahr wieder sagen, Montag geht's los, kommt mal alle wieder her, dann sind die alle nicht da. Also ich glaube, wir werden da noch eine böse Überraschung erleben, falls der Lockdown jetzt hier nicht so ein Dauer-Lockdown wird, was ich mal hoffen will.
Das ist für mich auch noch so eine offene Frage, aber genau das ist auch ein Problem. Ich sage mal so, das Restaurant hat zu, der Supermarkt hat erhöhten Bedarf an Leuten, die da nochmal Ware auspacken, weil der Umsatz hochgeht. Oder ich sage mal, der Dosenravioli-Hersteller hat auch erhöhten Bedarf. Da wechseln Leute ihren Job. Und ein Teil davon wird sagen, der neue Job ist auch gut. Ich muss ja nicht mehr bis nachts arbeiten, habe feste Schichten und so. Dann bleibe ich doch hier. Und klar, das hat auch der eine oder andere Gastronom schon gesagt, das wird eine Herausforderung, wenn es alles vorbei ist, wieder das entsprechende Personal zusammenzubekommen. Hängt auf der anderen Seite, die auch in den dunklen Seiten das Gute sehen. Es gehen auch auf der anderen Seite so viele Unternehmen pleite, nicht nur in dem gastronomischen Bereich, sondern auch darüber hinaus, dass natürlich auch ich mir auch Sorgen mache um Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, und da stehen dann auch wieder Arbeitskräfte zur Verfügung. Das sind dann jetzt nicht unbedingt gelernte Kellner, aber da es werden Menschen Jobs suchen, sagen wir mal so. Und darüber mache ich mir auch gerade Sorgen, weil das sind auch Lebensperspektiven, die da
Sich
dann
verändern.
verloren gehen. Ne?
Aber das würde mich nochmal interessieren. Thomas, hast du da Erfahrungen? Haben da, also wenn ich jetzt als Gastronom aufgrund der Infektionslage mein Restaurant schließen muss, habe ich dann eine Chance, wenn ich eine Klage einreiche?
Nein, nein. Also ich bin da ein bisschen, also juristisch bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Das ist meiner Meinung nach, ist das ein Aufopferungsanspruch. Aber das ist ausgestaltet, ist das als Subvention. Und also eine Klage ist, wäre riskant. Ich würde es gerne mal durchprozessieren, aber ich habe noch keinen gefunden, der da die Kriegskasse so gefüllt hat, dass er das mal mit mir machen würde. Ist schwierig, ja. Aber wenn das dann dazu führt, dass wenn du in dem Antrag irgendwie ein Kreuz falsch setzt und vielleicht vergessen hast, dass da noch irgendwo eine Pfändung offen ist vom Finanzamt oder wem auch immer, dann bist du ja ein Unternehmen in Not, dann darfst du keine Subvention beantragen. Und dann hast du dich wegen Subventionsbetruges zumindest verdächtig gemacht. Und solche Sachen laufen bei mir eben gerade zuhauf auf. Und das setzt dem Ganzen jetzt irgendwie so ein bisschen die Krone auf. Das kann ich nun gar nicht mehr verstehen. Aber rein formal ist es, ja,
Dass
ist ein
die
Problem.
Leute, die eigentlich jetzt auch eine Last tragen für die Gemeinschaft, ja, dass sie eigentlich quasi ein
Ja.
Berufsverbot bekommen, dass die dann halt auch noch, also nicht die entsprechende Unterstützung der Gesellschaft bekommen, ja. Gibt es da Pläne aus der Bundestagsfraktion dazu, Markus?
Ja, wir haben ja zum Beispiel einen Stufenplan auch aufgelegt, wie wir wieder vielleicht schneller in den Normalzustand kommen können, oder dass das zum Beispiel auch einen Unterschied macht, ob man Luftfilteranlagen installiert hat oder nicht. Was die Entschädigung angeht, da kämpfen, glaube ich, verschiedene, ich bin jetzt wieder mal kein Jurist, Grundrechtsgüter miteinander, also die dann miteinander abgewogen werden. Und wenn es dann das geringere Übel ist, da die Läden zu schließen, dann kann es eben gerade unter Maßgabe, dass man einen Teil des Verdienstausfalls ersetzt, auch so wie es ist, rechtmäßig sein. Nur da sind halt viele Wenns drin. Und vorher hieß es ja immer, die Infektionen finden nicht in den Restaurants statt, und genau die macht man dann zu. Und da ist dann die Frage, ist das alles sinnvoll? Trägt es dazu bei, tatsächlich die Pandemie im Griff zu behalten, oder ist es einfach eine Maßnahme, die da nicht viel mit zu tun hat? So, das sind so Abwägungen von Grundrechtsgütern. Da muss ich aber sagen, da gibt es zum Glück Leute, die dafür bezahlt werden, das zu tun. Also, ich würde es auch spannend finden, sowas mal durchzuprozessieren. Ich weiß es auch nicht. Ich hab vorgestern, glaube ich, vorgestern, vor 3 Tagen, meine erste Verfassungsklage gewonnen. Da ging es
Ach
darum,
so.
den verfassungswidrigen Mietendeckel in Berlin aus der Welt zu schaffen. Das hat funktioniert. Zu meinem Leidwesen. Ich zahle jetzt für meine Berliner Zweitwohnung auch wieder mehr Miete. Aber nee, also ich kann das nicht einschätzen. Wir als Fraktion haben hier versucht, eigentlich immer ja einen vernünftigen, ausgleichenden Weg zu begehen. Haben vor allem auch kritisiert, dass die Maßnahmen, die man dann ergreift, wenn man etwas Novemberhilfe nennt, sollte es halt auch im November kommen. Und diese bürokratischen Abläufe, die stören mich auch persönlich. Dafür sind aber ein Stück weit auch die Bundesländer verantwortlich. Da hat zum Beispiel vieles auch in Nordrhein-Westfalen, wo wir regieren, deutlich besser funktioniert als hier in Sachsen-Anhalt. Wir sind hier wieder mal besonders schlecht, was auch an unserer Landesregierung hier liegt.
Aber das mit dem Mietendeckel ist ja auch eine spannende Geschichte, Herr. Also Mietendeckel funktioniert nicht, also muss der Staat jetzt überlegen, staatlichen Wohnraum zu schaffen.
Naja,
Okay.
es gibt ja in Deutschland sozialen Wohnungsbau. So ist es ja nicht. Der Punkt, ich habe mich ja vorher, bevor ich im Bundestag gewählt wurde, mit Immobilien, insbesondere allerdings Gewerbeimmobilien, mit Immobilien beschäftigt. Und wir haben halt die Neubaupreise in Deutschland massiv durch die Decke getrieben, indem wir einfach die Baustandards immer weiter erhöht haben. Ich sag mal so, Dämmung, ja, also auch irgendwie. Ja, zweiter Rettungsweg. Also wir haben Baustandards an vielen Stellen hochgetrieben, haben Baupreise damit hochgetrieben und damit natürlich auch die daran hängenden Mietpreise zur Refinanzierung. und wundern uns dann, dass auch Mieten bei Neubauten halt relativ hoch sind. Nur ist der Punkt, dass, also zum einen gibt es sozialen Wohnungsbau, der in manchen Bundesländern gar nicht auch dafür genutzt wird. Zum anderen, wie kann man also diese Preise senken, auch die Mietpreise, glaube ich, indem man einfach mehr baut. Wenn man Mietpreise allerdings deckelt, dann und der Bauherr sich quasi nicht über die Miete refinanzieren kann, ja, dann baut er eben nicht. Genau das ist ja passiert. In Berlin sind in den letzten Jahren die Neubauzahlen massiv runtergegangen im Vergleich auch zu anderen Städten, Großstädten, Köln, Hamburg, München, weil die meisten Bauherren sagen, das lohnt ja nicht mehr zu bauen. Ich kriege den Baupreis ja nicht mehr refinanziert durch Miete. Und deswegen war das Mittel, das da ergriffen wurde, quasi das Unsinnigste, das man machen kann. Gekippt ist das Ganze jetzt aber darüber, dass das Bundesland gar keine Kompetenz hat, ein solches Gesetz zu machen, sondern die eben beim Bund liegt. Deswegen haben ja auch Bundestagsabgeordnete wie ich dagegen geklagt. Der bessere, also aus unserer Perspektive, Freie Demokraten, ist der bessere Weg, einfach mehr zu bauen und gegebenenfalls einfach die Baustandards nicht noch weiter zu erhöhen. Wir in Sachsen-Anhalt haben ja an fast allen Stellen eigentlich nicht das Problem explodierender Mietpreise, sondern eher von Wohnungsleerstand. Ich bin seit circa 10 Jahren Aufsichtsrat, zuerst in der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft, inzwischen in der Wohnungsbaugenossenschaft Altmark. Also die Mietpreise, die wir in weiten Teilen Sachsen-Anhalts nehmen, also wenn man da vielleicht mal ein Viertel in Halle ausnimmt, aber also in jeder Stadt in Sachsen-Anhalt decken die Mietpreise eigentlich, wenn es gut läuft, die Kosten. Ich kann in einer sanierten Altbauwohnung mit 60 Quadratmetern und 400 Euro Kaltmiete leben, in der zentralen Lage in Stendal. Das ist irre. Aber es geht. Und unser Problem ist dann eher ein anderes. Wir haben massiv Wohnungsleerstände. Unser Bundesland ist von knapp 3 Millionen auf jetzt 2,1 Millionen Einwohnern geschrumpft. Ein Stück weit, was wurde schon zurückgebaut, aber wir müssen weiter Wohnungsrückbau betreiben. Also wir hatten ja selbst in der Flüchtlingskrise kein Problem, dass wir zu wenig Wohnraum hatten. Also wo man, sag ich mal, im Hochtaunus sofort alle Hände hochreißt und sagt, Game over, wir brauchen jetzt Container, in den wir die Leute reinstecken. Da hatten wir ja einfach nochmal, ich sag mal, bei mir in Stendal die SWG, die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat 300 freie Wohnungen, die anderen haben ähnlich viele freie Wohnungen. Ich kann entspannt mal 1.000 Leute unterbringen, ohne dass irgendeinem was auffällt. Deswegen sind explodierende Mietpreise in Sachsen-Anhalt jetzt nicht so unser Thema. Das liegt aber, sieht in Berlin halt schon wieder ganz anders aus.
Aber wenn ihr jetzt noch richtig überall vernünftiges Internet habt in der Altmark, dann könnt ihr euch doch die Berliner sozusagen nach Stendal holen. Das wäre doch auch mal ein
Plan. Das passiert teilweise auch schon.
Ja. Das passiert auch schon. Eine Dreiviertelstunde mit dem ICE, ist doch super.
Super, und genau deswegen ist das teilweise auch schon. Das hat noch nicht jeder Berliner kapiert, deswegen sind die Mietpreise in Stendal noch ganz gut. Aber wenn man sich da mal morgens ans Gleis stellt, und ich stehe da recht häufig, also so 7:30 fährt sowohl, jetzt haben sie, glaube ich, die Abfahrtzeiten gerade ein bisschen geändert, aber so grundsätzlich fährt 7:30 einen Zug nach Berlin. Da steigen einfach sehr viele Stendaler ein, die brauchen 45 Minuten. Ein, zwei Minuten verschoben, fährt aber auch vom Nachbargleis in ein IC nach Amsterdam, aber vor allem über Wolfsburg. Ja, und von Stendal nach Wolfsburg braucht man 26 Minuten. Und das ist natürlich ein echter Knaller. Und in beide Züge steigen natürlich ordentlich Leute ein, die sagen, okay, ich habe in Stendal eine Familie gegründet, ist ja überschaubar, es ist grünes Umfeld, man hat irgendwie keine Kriminalität und ähnliches. Angenehm, bezahlbar und trotzdem ist der Job halt gut erreichbar. Also auch in Berlin fährt ja, gibt es kaum Arbeitnehmer, die jetzt unter 30 Minuten auch mal 45 zum Job brauchen.
Innerhalb der Stadt, ja.
Genau, auch im Zweifel zweimal in der U-Bahn umsteigen oder so eine Nummer. Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Das ist aber für einige Städte in Sachsen-Anhalt so. Das ist ein Punkt für die Lutherstadt Wittenberg, wenn die Leute nach Berlin pendeln. Das ist ein Punkt für Bitterfeld, für vielleicht auch Dessau, wenn die Leute auch nach Leipzig pendeln wollen. Und eben für Stendal, wenn es Wolfsburg, Berlin ist. Ja, das muss man ein bisschen mehr nutzen.
Muss natürlich nur interessant gemacht werden. Ja, Breitbandausbau ist da ein Stichwort. Ja. Das fehlt dann an allen Ecken und Enden.
In der Kernstadt in Stendal geht's, aber sobald man aufs Nachbardorf zieht, ist es zu Ende. Ja, das stimmt.
Ja, bunter Mix. Ich habe gerade mal so auf die Uhr geguckt. Wir sind schon nur eine Stunde jetzt.
Ja.
Brennt euch noch was auf der Seele? was wir nochmal loswerden wollen. Ansonsten bin ich im Moment ja ganz gut im Aufwind, die Liberalen hier in Sachsen-Anhalt und auch bundesweit. Also auch die Bundestrends sprechen zurzeit halt so ein bisschen für uns. Wie ist da deine Stimmungslage, Markus?
Ja, ich, da bin ich ja Vollprofi bei der Politikwissenschaften studiert. Sind im Bund jetzt zwischen 9 und 11, sagen wir mal roundabout 10. Wenn man das auf Sachsen-Anhalt runterrechnet, sehe ich da uns derzeit so bei 7% vielleicht. Das ist noch nicht das Wahlziel 8 plus, aber das ist zumindest die richtige Richtung. Und das ist aber auch kein Selbstläufer, dass es tatsächlich bis zum Wahltermin auch so bleibt. Also da müssen wir dranbleiben und daran arbeiten, noch weiter jede Stimme zu holen. Wir profitieren gerade im Bund und damit auch in Sachsen-Anhalt natürlich davon, dass alle anderen sehr, sehr viele Fehler machen. Also wie man sich derzeit in der Union streitet wie die Kesselflicker über die Frage der Kanzlerkandidatur, während dieses Land ernsthafte Probleme hat, die auch Leute sich sehr einfach dabei überführen lassen. Ich sage mal nur den Satz, mein Platz ist in Bayern und dann will man doch nach Berlin. Oder der Satz, wenn die Unionspräsidium sich hinter Laschet stellt, dann kandidiere ich nicht. Das Unionspräsidium stellt sich hinter Laschet und der will trotzdem kandidieren. Also da denke ich mir, sag mal, welchen Schuss hat der Mann nicht gehört? Und das in einer Pandemie, vor einer Wirtschaftskrise, in einer Gesundheitskrise, da fragen die Leute sich, ob da eigentlich noch alle Latten am Zaun sind. Das ist natürlich für uns auch eine Chance und für uns auch eine Chance, darauf hinzuweisen, dass wir eben seit Monaten sagen, wir brauchen einen Stufenplan zur Öffnung. Wir müssen uns nicht vom MPK zu MPK hangeln. Wir brauchen innovative Lösungen. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, Teststrategie. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, Luftfilter in geschlossenen Räumen. So, und das zahlt sich auf die lange Frist halt aus. Wir haben noch die ganze Zeit jetzt keinen Aluhut aufgehabt, sondern wir haben immer gesagt, diese Krankheit existiert. Jeder, der mal ins Krankenhaus geht, kann sich davon überzeugen. Inzwischen hat, glaube ich, auch jemanden, der schwerer erkrankt ist,
Ja, leider.
der gegebenenfalls im Krankenhaus liegt. Also mir geht es jedenfalls so. Und das macht natürlich auch dieser vernünftige Ansatz, den wir da von Anfang an hatten, der zahlt sich aus. Und ich hoffe, dass der sich dann auch bei der kommenden Landtagswahl auszahlt. Ich bin da gerade recht optimistisch. Das hängt natürlich auch daran, dass die Kreisverbände jetzt alle mitziehen. Und dann bin ich auch zuversichtlich für die Bundestagswahl. Denn wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Unser Spitzenpersonal steht. Unser Wahlprogramm sowohl zur Landtags- als auch zur Bundestagswahl ist jetzt vorgestellt, bei der Landtagswahl sogar schon verabschiedet. Und da können wir jetzt eigentlich geradeaus nach vorne gehen, ja.
Also ich bin da auch extrem optimistisch, sowohl was die Landtagswahl angeht, vor allem, aber was die Bundestagswahl dann im September angeht, dass wir dann auch in 6 Monaten wieder mit Markus Faber als
Bundestagsabgeordneten.
unserem Bundestagsabgeordneten
Genau, also wir sind
einen
ja jetzt,
Podcast machen und dann
genau, das
rückblickend.
super gerne. Wir sind ja auch jetzt zu zweit. Und auch beim nächsten Mal würde ich mich natürlich freuen, wenn ich nicht der Einzige aus Sachsen-Anhalt bin, sondern Ingo Bodke bei uns aus Obla 2 auch mit dabei ist. Und auch bei der Landtagswahl geht es ja nicht nur darum, dass die FDP im Landtag vertreten ist, sondern dass sie da auch im starken Team vertreten ist, dass sie auch möglichst Regierungsverantwortung übernehmen kann und dieses Land in die richtige Richtung setzen. Deswegen, da macht es schon einen Unterschied, ob man irgendwo im Landtag jetzt zu viert oder zu acht ist oder auch im Bundestag alleine oder zu zweit. Das ist von der Arbeitsteilung her dann doch ein anderes Arbeiten. Man gewöhnt sich auch ans Einzelkämpfer-Dasein, aber im Team,
Ist
Politik
schon
ist an sich schon
besser.
ein Teamspiel, ja.
Genau.
Genau.
Ein
Und der
schönes
Schlusswort.
Spirit. Genau, und der Spirit ist im Moment auch da, glaube ich.
Das
Ein
glaube ich
herrliches
auch.
Schlusswort, Markus.
Also vielen, vielen
Genau.
Dank auch für euch, für eure Zeit heute an einem Sonntagmittag, na, Sonntagnachmittag, war
Ja.
eine schöne Diskussionsrunde mit euch.
Ja, hat Spaß gemacht. Fand ich wirklich, war extrem kurzweilig. Also die Stunde war wieder enorm schnell rum. Und dir vielen
Sofort.
Dank, dass du die Zeit finden konntest zwischen deinen ganzen Aufgaben. Das hat uns sehr begeistert. Danke, Markus.
Sehr, sehr gerne. Ne? Und euch noch einen
Dankeschön.
schönen Sonntag noch.